Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. So, Jens, heute habe ich hier Press Play on Tape gedrückt. Jetzt wird das was.
Ja, heute gibt es keinen Schrottcast, heute gibt es wieder einen Podcast.
Genau.
Samstag, der 2. Dezember ist heute, ne?
Genau, wir haben uns ja heute Morgen schon gesehen, um das Kalendertürchen aufzunehmen. Ja, es ist kalt geworden in Hamburg. Es ist auch wieder viel Schnee gefallen. Also tatsächlich haben wir so ein bisschen Winter Wonderland hier.
Ja, sehr nett. Geschäftsschädigend ist das.
Ja, da finden nämlich keine Probefahrten statt.
Ja, Salz auf den Straßen und nur noch Dreck jetzt. Ne? Ja. Wobei nächste Woche regnet es ein paar Tage.
Ach, ist das so?
Wird wieder wärmer und dann ist das Salzwesen wieder weg.
Hast du schon geguckt? Ja, okay. Ja, das ist halt, ja, ich hab da auch meine Probleme mit.
Ich habe diese Woche noch 3 Autos gekriegt, die sind wirklich davor noch gekommen.
Ja.
Der Porsche 912 ist hier bei trockenem Wetter ohne ein Gramm Staub oder Salz angekommen.
Ja, Glück
vorgestern
gehabt.
Und dann ging die Sauerei erst los. Ist ja, also ein Lancia Delta ist gekommen noch diese Woche.
Ja, wir reden gleich über die Autos und nicht nur das, was über diese Woche gekommen ist, sondern natürlich auch über das, was letzte Woche gekommen ist, weil im Schrottcast natürlich nicht drüber gesprochen wurde. Beziehungsweise wir haben das getan, aber es ist leider nie aufgezeichnet worden. Trotzdem vorab erstmal einen Dank. Vielleicht nochmal etwas intensiver an Mario Brunner, der uns ja ein Paket geschickt hat mit Kalender und noch ein Sweatshirt. Und also ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut.
Und staubtrockenen Keksen. Hast du die mal probiert, Mario? Die sind nur gerade Herzen. Boah, da musst du aber ein Liter Wasser hinterher trinken. Aber danke, war gut gemeint. Frank bleibt's Lachen im Hals stecken.
Nee, tatsächlich hatte ich einen ähnlichen Eindruck, aber ich habe dann gedacht, das ist dann wohl so. Ne?
Da hat er viel Geld für ausgegeben.
Da hat der Schwabe offensichtlich an der, woran hat er dann gespart? An der Butter oder woran?
Ich weiß es nicht, keine
Ahnung. Ja. Nee, aber trotzdem super, super, super lieb. Und ich habe jetzt die Tage auch noch ein Paket bekommen von Stefan. Stefan hat mich angeschrieben und hat gesagt, er hat noch ein paar alte Bedienungsanleitungen für Autos. Und ob ich die haben möchte. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Vielleicht können wir nachher nochmal in einer blättern, um mal zu gucken, um so ein Mysterium oder so einem typischen, wie sagt man, BMW-Klischee auf den Grund zu gehen. Aber es sind also Bedienungsanleitungen hauptsächlich von BMW und es ist aber eine dabei und die ist echt special von Monteverdi. Jetzt. <Ja. lacht> Hast du jemals in Natura einen Monteverdi Sahara oder einen Monteverdi?
Sahara, ja.
Sahara, ja?
Ja.
Okay, dann in Italien auf der Messe oder so?
Nee.
Nee?
Hier in Deutschland.
Tatsächlich?
Ja.
Okay.
Weißt du, was der Sahara ist? Es gibt ja Sahara, Safari und Sierra.
Ja, genau.
Sierra ist eine Limousine.
Ja.
Sieht so ein bisschen aus wie ein 7er BMW vielleicht, keine Ahnung.
Also aber auch ein bisschen italienisch auch?
Ja, ja, ist ja in Italien gebaut worden. Die Karossen sind, glaube ich, bei Fisore zusammengeklöppelt worden, oder? Ich weiß nicht genau. Der Sahara und der Safari sind ja jeweils International Scouts. Mhm. Und beim Sahara ist es total bescheuert, der hat einfach nur eine andere Front. Das hat Felber übrigens auch gemacht. Von Felber gibt es eine Oasis. Und der Felber Oasis ist ja auch ein Schweizer
Scout. Ja, wollte ich gerade sagen, Felber saß ja nicht weit
der
weg.
Der Felber Oasis ist auch ein International Scout mit einer anderen Front und einem anderen Heck. Und also der Monteverdi Sahara hat nur Front und Heck anders und im Innenraum so blub blub. Und der Safari hat dann eine andere Karosse. Aber darunter steckt ja trotzdem der International Scout mit dem 5.9er Motor. Und jetzt kommt's, die Karosse ist aber nur zum Teil anders. Die haben Folgendes gemacht, die haben ganz brutal Kotflügel und sowas einfach abgetrennt an Flächen, haben die Eckigen dran geschweißt, also vom Safari, haben das aber nicht weiter konserviert.
Das hat bestimmt eine super Langzeitqualität.
Nee, gar nicht, gar nicht. So ein Monteverdi Safari ist ein komplett verrosteter Haufen heute. Naja. Oder er ist restauriert.
Naja, oder er ist in Afrika bewegt worden, er heißt ja auch Safari.
Ja, in Afrika, der war so teuer, den hat in Afrika keiner gekauft.
Wahnsinn, oder?
Höchstens ein Stammeshäuptling.
Ja, aber man fragt sich immer...
Also das ist wirklich zusammengehauene Scheiße, auf Deutsch gesagt, von der Qualität her. Aber ist cool gemacht. Wenn du einen Safari siehst, der Safari ist ja sehr eckig, das ist eher so ein Range Rover Pendant aus der Zeit.
Ja, ja.
Ein luxuriöserer Range Rover nochmal obendrauf sozusagen. Ja, und dazu kommt der International Scout, war ja einer der schnellsten Geländewagen, der hat ja richtig Pfeffer gehabt. Ah ja, hier sind ja Bilder drin.
Ja, hier sind Bilder drin, genau. Hier sind Bilder drin.
Genau. Ist der Sahara auch abgebildet? War der Sahara nicht auch drin?
Nee, nur Safari und Sierra.
Ah, okay, alles klar.
Ja. Ja. Interessanterweise, man sieht das hier auch sehr gut an den Chromflägen auf dem Safari. Ich poste davon nochmal Bilder.
Ja, du siehst hinten die Scheiben noch, hinten die Schiebefenster.
Ja.
An den so ein paar Teilen siehst du noch, dass es ein International Scout ist.
Ja, jetzt ist der Witz. Gab es den International Scout in Deutschland offiziell? Nö. Also nee, mit Sicherheit nicht.
Der ist sogar in Deutschland produziert worden.
What?
What? Ja. Ich habe einen besessen, der in Deutschland produziert worden ist. Ich selber. Ich hatte ja mal einen Scout. Ich habe mal Ivo, dem das Elbe 76 früher gehört hat.
Wann, sag mal ganz kurz, wann du einen hattest ungefähr?
Ich hatte einen, das ist her 15 Jahre.
Also
weiß mit grün
karierten Sitzen. Also komplett vor der Welle, als die richtig teuer geworden sind, ne?
Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung.
Ja.
Also
ja,
das waren ja plötzlich... Der Ivo hatte damals drei Scouts. Der hatte einen kurzen, ich glaube, den hat er auch noch. Der hat einen kurzen.
Wer? Ivo?
Ivo, dem es Elbe 76 gehört hat. Und jetzt ist Wohlers. Ist übrigens ein geiler Laden, kann man schön essen gehen. Kleiner Tipp von mir.
Wenn ja, man, Wohlers man kennt man ja.
In Altona unterwegs ist. Der kurze Scout, den hat er voll restaurieren lassen. Er hat ja ein kurzes, einen frühen Scout Cabriolet. Und die haben nur 14er-Motoren gehabt. Und den hat er restaurieren lassen mit dem Antriebsstrang aus dem 18er, aus dem späten.
Ah, krass.
Richtig geil. Also ein Wahnsinns-Ding.
Also wir reden hier aber von einem Auto aus den 60er-Jahren.
Genau. Und dann hatte er zwei Scout International, also er hat zwei Scout 2 gehabt. Also die späteren, auf denen auch der Monteverdi basiert. Und die hat er inseriert. War eine Immobile, D war der drin. Und ich habe den gekauft, er hatte so einen weiß-beigen mit einem grünen Streifen und grün karierten Sitzen.
Oh, das Auto kam hübsch. Aus,
den hat er in der Schweiz gekauft.
Ja.
In der Schweiz gibt es eine relativ große Scout-Szene auch. Den hat er in der Schweiz gekauft und das war einer, der in Neuss produziert worden ist. Und zwar in Neuss gab es ein International Traktorenwerk und die haben dann angefangen...
TKDs, ne? Sind das dann wahrscheinlich, oder?
Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Also für diejenigen, also CKDs oder TKDs, Totally Knockdown, also Autos, die eigentlich schon quasi fertig montiert mit allen Teilen aus Amerika in Kisten hier rübergekommen sind und zusammengebaut das wurden, oder?
Glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nee. Es gibt, auf jeden Fall gibt es, wurden die
Scouts, hätte ich nie gedacht.
Wurden ein Jahr lang in Neuss produziert und der deutsche Prospekt ist auch total bescheuert, da stehen die Autos, wahrscheinlich ist das die Baustelle hinterm Werk oder so. Die stehen irgendwo, also stehen, du siehst, dass es in Deutschland ist, so an der Geografie und an den anderen Fahrzeugen, die da so rumfahren. Und die sind da auch, die Bilder sind auch Neuss aufgenommen worden in dem deutschen Prospekt. Den habe ich noch zu Hause.
Krass.
Ja,
so haben wir das zu Hause, musst du mal mitbringen.
Yeah. Also der Scout wurde durchaus auch in Deutschland produziert.
Ja, Wahnsinn. Ja, vor allem, ich mache so einen Spruch, ob es ihn hier überhaupt gegeben hat. Und du sagst, er wurde sogar hier produziert. Ja. Okay, und dann haben die Dinger genommen.
Ja, der Scout ist interessant auch für diese Umbauten gewesen, weil der Scout fährt tatsächlich 180. Der ist wirklich schnell. Das Ding hat richtig Pfeffer. Der ist relativ leicht, hat 5,9 Liter.
Okay.
Und das Ding fuhr 180 und damit war einer der schnellsten Geländewagen damals.
Okay.
Genau. Und so macht das natürlich Sinn, wenn der Monteverdi den Safari so umbaut, als Gegenpol zum Range Rover, weil das Ding fuhr ja auch 160 oder was, keine Ahnung.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
Ja. Was steht drin? Steht da drin, wie viel ein Safari fährt? Gibt es da irgendwie so eine Übersicht?
Ich gucke gerade mal, ob es halt die technischen Daten gibt. Also hier sind sowieso so ein paar sehr interessante Wortlaute drin, muss man gestehen.
Wieso ist das ins Schweizerdeutsch geschrieben?
Nee, aber hier sind viele Sachen drin. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, zum Beispiel, wenn der Kaufgegenstand nach der amtlichen Erstzulassung weiterveräußert wurde. Also nur der Erstbesitzer hat Gewährleistung.
In der Schweiz.
Was auch immer.
Weiß also, ich nicht. Hier geht's, in Deutschland geht das ja nicht so ohne weiteres.
Ja. Weiß ich, ja gut, aber ja, weiß ich nicht, das war damals, ne? Garantiebestimmung für Monteverdi-Fahrzeuge. Ja. Das ist echt geil. Ja, die technischen Daten müssen da bestimmt drin sein. Warte mal, Einfüllmengen, bla bla blub. Fuel Tank. Achso, es ist so parallel auf Deutsch und auf Englisch. Vierzylinder, Achtzylinder. Jo, hier ist tatsächlich auch mit den Motoren Safari Diesel, Safari Vierzylinder, Safari V8. Safari V8, 160 PS. Ja, da ging bestimmt was, ne? 5,7 Liter Motor. 345 Cubic Inch. Aber hier stehen keine. Nö, Geschwindigkeiten stehen hier nicht drin. Das ist über Rolls Royce.
Ja. Ja, es sind auf jeden Fall ganz mies konstruiert, also mies zusammengehauene Autos.
Naja,
gut. Klar, wenn du eine Karosse teilweise also einfach abschneidest und was anderes dran schweißt und das dann nicht weiter schön konservierst, dann hast du natürlich irgendwann ein Problem.
Ja, nochmal, Monteverdi wird ja auch nicht einen Cent jemals mit Autos verdient haben.
Ich weiß es nicht.
Nicht einen. Wie soll das funktionieren?
Keine Ahnung.
Wie soll das funktionieren? Du kennst doch, das sind doch nie Stückzahlen gewesen.
Und nee, wie aufwendig ja das ist. Er hat sie ja nicht produziert.
Nein, aber er hat sie umgebaut und ach,
also. Auch nicht.
Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Geld verbrannt worden. Ich glaube, da ist ganz viel Geld verbrannt worden. Ja, und Innenraum ist natürlich auch, ich meine, das ist ja nichts gemacht. Also der Innenraum ist ja tatsächlich hier vom Safari.
Gar nicht.
Das ist ein ganz schlichtes IAC-Scout Armaturenbrett.
Nein, ist es
das
nicht.
Nein. Guck mal, wie das aussieht.
Es ist ja, die Mittelkonsole ist Scout, der ganze obere Teil ist eigen.
Okay.
Also auch mit den Rundinstrumenten von Jäger, Lenkrad, das gab es so alles nicht. Die Anordnung der unten, der Schalter, die ist wie im Scout, auch da mit den Lichtschaltern ganz unten links. Aber die Armaturen sind komplett anders. Der Scout hat einen Bandtacho gehabt.
Ach was, okay, ja. Krass. Ja, ich weiß nur, dass diese Autos, also die Scout, aber auch die ganzen 60er-Jahre Geländewagen aus Amerika ja dann voll in den Trend gegangen sind. Also in Amerika sind die Autos super teuer geworden, wurden High-End restauriert. Das gilt ja auch für Bronco und so weiter. Also alles, was so aus dieser Zeit ist, erste Serie Bronco, sind total teuer geworden. Mega. Ja, Jens zeigt mir gerade ein Bild von seinem Auto. Ja, sieht cool aus. Auch so schön schlicht, aber auch so dermaßen nach typisch 60er Jahre Amerika.
70er, weißt du, was schlicht, ganz, weißt du, was richtig scheiße war?
So schlicht.
War? Kein H-Kennzeichen und keine LKW-Zulassung.
Und warum kein H?
Weil er noch nicht so alt war, wie ich den hatte. Der war noch keine 30 Jahre alt. Und ich habe da schlanke 1500 Euro Steuern bezahlt.
Ja, okay, alles klar.
Ja.
Sieht aber cool aus.
HH Joe, also JO772, das war noch das Kennzeichen von Ivo.
Aber wo ist das Auto geblieben?
Der war richtig gut. Ich habe den nach Holland verkauft.
Ah, okay.
Irgendwann. Ich habe den richtig benutzt. Also ich bin da mit Andrea im Winter, oder da war dann ein Wintereinbruch. Wir haben über Silvester ein Haus ganz oben an der Küste bei Hirsals gemietet, in Dänemark, und sind nach Dänemark gefahren. Mhm. Und dann gab es einen totalen Schneeeinbruch, also so richtig fett. Alles war eingeschneit, die Dänen rutschten da durch die Gegend und ich bin mit dem Scout schön Allradantrieb durch den Schnee.
Drrr. Wie cool muss das ausgesehen haben, weil das Auto,
Ich kann hier Bilder schicken, wie der eingeschneit neben diesem Haus steht und am Meer, total geil.
Aber jetzt mal, unabhängig davon, ob der jetzt in Deutschland gebaut wurde oder nicht, ich kenne, also wann taucht denn so ein Auto auf?
Selten.
Also, die sind doch gar nicht marktexistent. Also, du siehst auch so ein Ding selten fahren.
Nee, die sind auch hier kaum verkauft worden.
Ja.
Sondern tatsächlich in der Schweiz gab es einen Riesenmarkt. Okay. In der Schweiz gibt es auch einen Spezialisten, da hat die Ivo den auch gekauft, glaube ich, der auch restauriert und so, oder damals jedenfalls, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, ist ja schon ein paar Jahre her. Und in der Schweiz gibt es überhaupt einen großen Markt für US-Autos. Da wurde ja auch einiges produziert.
Naja, nicht nur produziert. Also in Schinznach vor allem gab es ja eben auch ein Werk, was dann eben für Chrysler die Autos zusammengebaut hat. Also da war es halt tatsächlich so, dass sie als, ich weiß gar nicht, ob CKD und TKD das gleiche ist, also Total Knockdown-Fahrzeuge, die dann damals da montiert wurden, bis hin zu Chargern und Challengern. Ja, also das ist übrigens auch nochmal ein super Ding, also diese echten europäischen Amis, auch nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, europäische Amis habe ich gestern gepostet. Ich bin durch Zufall ich lese ja immer online Road and Track, weil, ich sag's nochmal, liebe Automotorensport, bei Road and Track sind auch immer alle neuesten Autos drin. Man muss ich aber kein Abo abschließen, um mir die Bilder anzugucken, ja? Sondern ich kann mir alle Bilder angucken. Also das sind auch die neuesten europäischen Autos im Test immer. So. Also ich lese mal Road and Track, Car and Driver online. Und da war in der Road and Track war irgendwie ein Mustang, der böse klingt.
Ach so, ja, ich habe mir das...
Hast du das Video angeguckt?
Ja, ich habe mir das angeguckt.
Ich habe das Video gesehen.
Wie die den anmachen, ne? wie der in der Box steht.
Ich habe das Video gesehen, habe mir dann gedacht, hey, warte mal, es gibt doch neues Reglement auch, also Lärmschutz für die Rennstrecke. Ist der noch legal?
Nein, mit Sicherheit kannst du
mir kaum vorstellen.
Mit Sicherheit
das Krasse ist aber, das ist ein europäisches Auto, gehört nämlich im italienischen Rennteam, der kommt ja nicht aus Amerika, und fährt die Europa GT3-Serie. Was ein geiles Ding.
Ja, und weißt du, was mir aufgefallen ist dabei? Ich habe mir das Video auch angeguckt und habe die ganze Zeit immer überlegt, es ist ja irgendwie so wahnsinnig, weil das Auto ist ein GT3-Auto, aber wenn du den hörst, hast du das Gefühl, dass er, weil er so hart dumpf klingt, dass er im niedrigen Drehzahlbereich gar nicht hoch dreht.
Ja,
du denkst die ganze Zeit so, aber wenn du ihn siehst, denkst du, boah, ist der schnell. Ne?
Ja,
also auch
wenn
der zackig um die Kurven fährt. Also das Ding ist, glaube ich, ein echter Competitor. Das ist jetzt kein irgendwie, wir fahren mal mit dem Mustang mit. Also der kann schon was.
Das ist ein richtig, also das hat was, das ist ja auch ein Rennteam richtig, also die wollen ja was gewinnen damit. Ne?
Ja.
Hat auf jeden Fall einen Mörder-Sound, das Ding. Also total geil. Ne?
Ja.
Ich komme nur drauf wegen europäischen Autos.
Ne? Ja, ich finde den neuen Mustang tatsächlich, leider muss ich gestehen, mich catcht der nicht so richtig, weil der sieht so ein bisschen plattgehauen aus. Hat im Innenraum dann eben auch so ein großes Display. Da muss ich echt gestehen, da ist mir die Vorgängergeneration und davon eigentlich die ersten fast lieber, weil das so klassischer irgendwie noch Mustang ist,
dieses Auto. Aber ich, ganz ernsthaft, wenn du in die amerikanische Preisliste guckst, ne, du kriegst ja unheimlich viel Auto fürs Geld.
Ja, gar keine
Frage. Um da nochmal, ich bin übrigens hier zu Fuß, laufe ich ja immer bei VW Hamburg vorbei, wenn ich die kleine Hunderunde gehe, komme ich da vorne aus dem Seitenweg. Da gibt es so einen Seitenweg von der Eimsbütteler Chaussee, weißt du? Und da stehen nämlich, manchmal kommt man da schlecht durch, weil da stehen dann VW-Verkäufer und dampfen eine, weißt du? Die rauchen dann da, glaube ich, und haben ein Handy
dabei. Bei den Preisen haben die auch viel Zeit zum Dampfen.
Genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, weil da war mal wieder, du gehst so vorbei und ist ja auch hier, guck mal kurz rein. Und da steht so ein neuer ID 3, 4, 5, 6, 7, ungelöst, 3. Und Riesenaufkleber drauf, große Aktion, die Wallbox gibt es gratis dazu. Naja, ganz ernsthaft, die Karre kostet über 50.000 Euro, die da steht. Also müsste zwei Wallboxen dabei sein bei dem Preis. Und daneben steht ein Tiguan. Mit ein paar Extras, ich haut mich jetzt auch nicht um. Mich haut der die Autos sind ja nicht sexy. Ne? Also sie sind halt gut gemacht, so, Punkt aus Ende.
Finde ich auch. Sie sind gut gemacht,
Durchschnitt. Die Innenausstattung, also ja, über Geschmack lässt sich streiten, das ist alles so, ein paar Displays, whatever. Da kostet so ein Tiguan 57.000 Euro.
Ja, klar.
Und dann liest du in der neuen Automotorensport-Vergleichstest, E-Klasse gegen den neuen 5er BMW.
Ja, habe ich auch gelesen.
Ja. Und da kostet der 5er BMW Diesel, ich glaube, 68 oder 67.000. Mhm. Das heißt, für 10.000 Euro mehr habe ich ja nicht nur, das ist ja Wahnsinn, was ich da an mehr Auto bekomme. Wie komme ich denn auf die Idee, mir einen Tiguan für 57.000 Euro unter den Arsch zu schnallen, sag mal.
Ja,
das ist doch Quatsch.
Ja.
Ja, oder gibt's da so Rabatte? Also komme ich da rein und sage, ich will den kaufen?
Oder gibt's da so Rabatte?
Ja, gibt's da so Rabatte? Ich komme da rein und sage, den finde ich ganz toll, Herr Verkäufer. Ich gebe Ihnen 43 oder was, keine Ahnung.
Ja, um ehrlich zu sein, diese Autos werden ja sehr häufig dann als Dienstwagen verkauft, weil die in bestimmte Car-Policies reinpassen. Dann finden die Menschen das gut, weil das ein Auto ist, was natürlich universell gut nutzbar ist. Der Preis ist nicht mehr ganz so entscheidend, es sei denn, man wohnt weit weg von seinem Arbeitsort, weil wenn er die Versteuerung der Kilometer hat. Und so kommen diese Autos zustande. Ich glaube, es ist eher selten, dass heutzutage Lieschen Müller da reinrennt und das Auto für den Preis dort kauft. Das sind, Das hat sich viel verändert auf diesen Markt.
Die ganzen Preise, wenn du da so quer guckst. Da, und also
gut, da ist auch immer, muss man nochmal, man muss halt sagen, da ist auch immer wahnsinnig viel drin. Die Fahrzeuge, die in den Ausstellungen stehen, haben in der Regel eben auch deutlich mehr Ausstattung als das, was Serie ist. Man muss immer mal gucken, was Basis kostet. Aber auch da
ist hier nichts drin.
Aber auch da ist es ja so, das ist so ein bisschen
Basis, so ein T-Cross, so ein neuer T-Cross. Wurde ja gerade vorgestellt, weil der alte ist ja ausverkauft. Mhm. Wurde der neue schon mal vorgestellt? Der kostet Basis 31.000 Euro. Mhm. Das ist ein VW Polo, der ein bisschen höher gelegt ist. Mhm. Das ist alles. Mhm. Ja. 31.000. Ja. Ich sag's nochmal. Mein S90. Ey, komm, lass mir das. Das ist ja
Quatsch. Ja, aber nochmal, da hat sich die Welt verändert. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu dem, was du eben gesagt hast, dass man zum Beispiel bei einem Mustang sehr viel für sein Geld bekommt. Diese Autos gab es ja offiziell in Deutschland damals mit V8 neu für ich sag mal 42.000, 43.000 Euro. Ein Mustang V8 vor 6-7 Jahren. Ja.
Ja.
So. Die Autos haben ihren Wert mehr oder weniger immer super gut gehalten. Du hast mit so einem Auto kaum Geld kaputt gemacht. Und gerade jetzt, wo eben das Thema Downsizing immer mehr kommt, weiß natürlich auch der ein oder andere, Mensch, ich will nochmal so ein V8 fahren. Kleiner Tipp bei so einem Mustang ist immer, bringt den irgendwo hin, am besten zum Beispiel zur Wachsmafia, um ihn konservieren zu lassen, weil diese Autos sind von unten leider nicht besonders gut konserviert. Die haben keine Konservierung für Deutschland.
Alle Autos kannst du zur Wachsmafia bringen, wenn du lange was von haben willst.
Ja, aber bei den Amis sage ich das insbesondere. Und ansonsten, ob ihr das glaubt oder nicht, weil ich glaube, da sind immer noch viele Vorurteile, wenn ihr euch so einen Innenraum von einem Mustang V8 anguckt, ist der nicht schlechter als andere Autos, die in dem Preissegment sind. Er ist eher sogar besser und ihr habt einen V8 Mustang. Ja? So. Natürlich ist das nicht, das ist nicht Mercedes-Niveau, aber das ist auch nicht schlechter als die durchschnittliche Auto, was man sonst für 40.000 Euro kauft. Ganz mit Sicherheit nicht. Ich finde es sogar gut. Also mir hat das immer sehr, sehr ordentlich gefallen. Und wenn ihr euch das anguckt, auch könnt ihr überall nachlesen in den Foren, diese Autos haben auch wenig echte Schwachstellen, die viel Geld kosten. Die laufen, die sind robust gebaut, die haben ja auch keine Fabelwerte, was die Beschleunigung oder so angeht. Ist ja nicht so, sondern das sind einfach solide, coole V8, die Spaß machen, die gut klingen und die ein bisschen individueller sind, als wenn man irgendwie, keine Ahnung, für, ehrlich gesagt, Anfang 40 einen Golf kaufen kann. Und das ist dann nicht der voll ausgestattete von allen. Also da bist du auch schnell bei 40.
Ja, natürlich, klar.
Ja, aber von daher hat sich da die Welt verändert. Trotzdem, wir spulen mal zurück. Ich habe letzte Woche, und mal gucken, ob ich das noch so hinbekomme, von einem Auto geschwärmt, was hier in die Garage gerollt ist, von dem, und das ist ja nicht selten so, wir mal geredet haben vor einigen Monaten und ich gesagt habe, hast du denn mal eine Isetta gehabt? Sagt er, nee, habe ich nie gehabt. Also gehabt, hier verkauft. Sagte Jens, nee, habe ich nie einen verkauft. Ist auch nicht so, wird mir auch nicht angeboten. Ja, und auf einmal wird sie dir angeboten.
Ja, hier. Total schön. Ich bin total gefreut drüber. Da habe ich auch gar nicht gezögert. Ich habe sofort gesagt, ja, mache ich, weil es so klein kann irgendwie in jeder Ecke stehen. Einfach so, nimmt ja keinen Platz weg. Und Isetta ist ja charmant. Das ist ein charmantes Auto, wenn man davor steht.
Total.
Und die hier hat halt eine Wahnsinnshistorie. Die hat der Vater der Besitzerin 1973 gekauft von einem Angestellten. Der brauchte Geld, weil er heiraten wollte. Und da hat er seine alte Isetta für 500 D-Mark verkauft. Mhm. Und der Vater hat das Auto gekauft, erstmal weggestellt, er brauchte es nicht. Und mehr oder weniger ist die 20 Jahre so gut wie nicht benutzt worden. Ab und zu mal eine Runde gefahren, das war's. Und dann hat sie die Besitzerin zum, in Anführungsstrichen, 18. Geburtstag geschenkt bekommen. Aber das musste dann restauriert werden, das Auto. Und dann ist das Auto langjährig voll restauriert worden. Sie war ganz auseinander, ist komplett gemacht.
So sieht sie aber auch aus. Und also sieht halt einfach top aus, ne? Wenn man davor steht, die sieht super aus. Ja,
und ist original, war sie in so einem hellen Grün und ist aber auf Wunsch der Besitzerin bei der Restaurierung in Blau umlackiert worden und ist eigentlich überrestauriert, also mit Velourteppich und so weiter. Oben das Klappdach ist hier aus Mercedes-Benz-Stoff, also mit der mit der, ist das Sonnenland? Weiß ich gar nicht. Ist die Textur innen drin wie beim 280, beim
107er, ne?
Genau, so. Genau. Also es ist alles vom Feinsten. Ist es eine Isetta 300, also Big Block, die große, Baujahr 57. Und sie ist insgesamt 82.000 Kilometer gelaufen in ihrem Leben. Und ganz lustig, die Original, es gibt ganz viel alte Unterlagen. Also gibt es zum Beispiel eine alte Betriebsanleitung. Mhm. Und da drin sind noch die letzten Ölwechselzettel von dem letzten Besitzer. Und sie war dann bei 69.000 noch was, war sie 1970 im Ölwechsel.
Na,
und
Wahnsinn.
Dann, ja, ja, genau. Und dann ist sie abgegeben worden 1973. Und es gibt auch ganz seltene Bücher dazu. Es gibt so von BMW ein altes Teilebuch. Und ist ein schönes Package, das Auto.
Ne? Und ich nehme euch mal auf die Reise mit. Also als ich den Wagen gesehen habe, habe ich natürlich zu Jens als erstes gesagt, ich kann ich mich da mal reinsetzen, weil man muss mal ein Feeling dafür haben. So, dann macht man vorne diese Tür auf und denkt schon in dem Moment so, oh, die schwenkt aber groß nach vorne auf. Also das ist ja irgendwie schon was anderes. Dann überlegt man sich, wenn ich mich jetzt da reinsetze, muss ich die Tür schon mitnehmen? Meistens ist es dann zu spät, man hat sie nicht mitgenommen. Das heißt, man muss sich nochmal nach vorne beugen, deutlich, um an den Griff zu kommen und sie mit zuzuziehen. Das heißt also, man sollte sie schon mitnehmen, so lang sind keine Arme. Und man zieht eben nicht am Lenkrad, weil das Lenkrad schwenkt ja leicht mit hoch. Wenn man dann die Tür zumacht, denkt man, ist schon ganz schön eng hier drin. So, man merkt das auch sofort an der Akustik.
Also für Frank war es eng.
Also gefühlt, also es ist ein bisschen mehr Platz, als wenn man sich einen Helm auf den Kopf setzt.
Nee, ganz geil. Ich bin ja ein Stück gefahren.
Ja.
Und ich habe beim Fahren nicht genau, also ich habe nicht ganz links vorm Lenkrad gesessen, weil das Lenkrad mir den Bauch teilt, sondern ich habe versetzt gesessen und versetzt das Lenkrad in der Hand gehabt. Und ja, auch geil, der Schalthebel, der wäre ja praktisch in deiner Fahrradtür eigentlich drin.
Ja.
Also da wäre ja nochmal die Fahrt.
Also der ist links.
Der ist links, das ist so ein kleiner Hebel. Und der hat eine Haarschaltung, ne? Das ist ganz lustig. Aber das musst du erstmal begreifen mit dem Hebel. Und der ist auch abschließbar. Das ist gleichzeitig ein Diebstahlschutz, ne? Du kannst ja nicht fahren.
Ja, ich, das ist geil. Ja, ich habe das schon letztes Mal gesagt. Isetta-Clown ist absurd. Aber gut, werden auch andere Sachen, werden auch Roller geklaut.
Genau.
Aber das ist auf jeden Fall total cool. Und als ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, ach geil, so ein Roadtrip mit einer Isetta. Und wenn man dann drin sitzt, sagt man, ja, Roadtrip ist schon, wenn man von zu Hause zur Oldtimer-Tankstelle 11 Kilometer fährt. Das ist
genau,
ein Roadtrip.
Von Rahlstedt in die Innenstadt.
Genau, Feierabend. Das ist ein Roadtrip.
Ja, ja, genau.
Weil auch die Spur von dem Auto, ne, der hat ja, für diejenigen, die das jetzt nicht vor Augen haben, die Spur vorne ist bedeutend weiter als hinten.
Ja,
also die hinteren Räder stehen halt nah beieinander. Und ich stelle mir das auch vor, wenn du echt schlechte Straßen oder so damit fährst oder wenn du irgendwie so Spurrillen hast, ey, dann
muss man überlegen.
Wenn du dann noch so versetzt vom Lenkrad sitzt, irgendwann liegst du.
Du musst es ganz anders. Das ist ja hier alles komfortabel. 1957, wie das Ding auf den Markt kam, war irgendwie 80% Kopfsteinpflaster.
Boah.
Da bist du ganz schön rumgehoppelt.
Da bist du aber ordentlich rumgehoppelt. Ja, wahrscheinlich war das dann wie so ein Sicherheitsgurt, das Lenkrad,
ja,
dass du dahinter geklemmt bist, ja, quasi.
Ist so,
ne?
Ist so.
Ja, kann gar nicht so viel passieren.
Weißt du, interessant.
Schon geil.
Eigentlich,
schon geil.
Ich bin so 50er und 60er Jahre alt, das tue ich mich oft mit schwer ein bisschen, so auch vom Feeling her.
Mhm.
Auch in meinem Umfeld ist das so irgendwie gefühlt. Lustigerweise auf die Isetta reagieren alle total positiv, finden alle ganz cool und es begeistert auch Jüngere in Anführungsstrichen. Also man würde jetzt meinen, das ist nur der ältere Herr, der die 1957 schon gut fand. Nee, ist nicht so.
Ja, ich finde die Isetta, nochmal, man hat ja sofort eine Assoziation damit. Und irgendwie passt das nicht so zu BMW, ne?
So, weil es hieß in den 50er Jahren schon, passt das schon zu BMW. Und es hieß ja auch BMW Moto Coupé.
Ja,
ist
genau.
Ist ein Moto Coupé.
Ein Moto Coupé, ja.
Ne, steht auf den Prospekten und auf der Betriebsanleitung auch drauf.
Ja. Allerdings muss ich gestehen, wie heißt nochmal das neue elektrische Auto, was so, ich vergesse den Namen immer, was genauso.
Microlino.
Also dem nachempfunden ist.
Ja.
Wenn man wirklich merkt, welche Nachteile diese Fronttür hat, dann möchte ich behaupten, der ein oder andere Microlino-Fahrer, der irgendwo einparkt und derjenige vor ihm parkt, nah an ihn ran, wird da stehen und sagen, ja und jetzt? wie komme ich jetzt in mein Auto?
Du musst querparken.
Ja, ja. Bürgersteig aussteigen. Genau, das merkst du dann beim nächsten Mal, dass du querparken musst. Ja. Aber mal ernsthaft, wenn dich jemand eng zuparkt, was ja nun mal in
der täglich vorkommt. Kannst die Tür nicht aufmachen.
Bitte?
Kannst die Tür nicht aufmachen.
Da kommst du,
aber du kommst gar nicht in die Gefahr, dir so ein Mikrolino zu kaufen, weil, ich weiß noch, wie sie ihn präsentiert haben das erste Mal, sollte er irgendwie knapp 10.000 kosten. Ja. Jetzt kostet das Ding über 20, glaube ich, oder um die 20.000. Das ist doch Bullshit. So Quatsch, für 20.000 sich so eine Gehhilfe zu kaufen.
Ja, Blödsinn. Ich habe da sowieso...
Vollkommener Bullshit. Ja. Da bin ich überrascht. Hier, was Dacia hat ja auch den neuen Duster gerade vorgestellt. Was der für das Geld neuerdings kann.
Das finde ich ja sowieso, also...
Ich finde,
ja, ernsthaft. So blöd man das finden mag, diese Idee dieser in Anführungsstrichen Billigmarke, ich finde das immer, also ich finde das, wie soll ich sagen, das sind für mich Autos, bei denen ich auch das Gefühl habe, das war in Anführungsstrichen nicht die neueste Technik eingebaut, aber die da drin ist, funktioniert.
Ja, klar.
Weißt du, so, klar. Für jemanden, der sagt, weißt du was, Auto bedeutet mir nichts und ich finde ja,
kein
so
Status, wird er auch
beworben, nee, kein Status.
Nee, genau. Bedeutet mir von A nach B ohne Status.
Genau,
ja,
finde ich das, ich finde das nicht blöd. Also
nein,
gar
nicht,
vor allem, das überhaupt nicht doof.
Der Neue hat ja sogar, auch jetzt auf dem Digitalsektor, haben die ja ganz schön aufgerüstet inzwischen. Und ich sage ganz ernst, da fehlt ja nichts. Und wo wir gerade bei neuen Autos sind, ich habe mich total gefreut in der Automotor und Sport, einer meiner lieblingsaktuellen Neuwagen kommt jetzt nach Deutschland, der Genesis G90.
Oh ja.
Boah, so ein geiles Auto. Boah,
ja.
Was ein Paar, ist der geil.
Ja.
Aber kostet doch über 100.000, ne?
Ja, habe ich ja, gut, neulich.
Ist ja auch S-Klasse-Konkurrent, ne? So 5 Meter und 20 lang.
Ja.
Und ist ja Full House immer komplett. Was ein geiles Auto
weißt vom du, Design was, her. Sehe ich genauso. Ich habe mich damit ja auch mal beschäftigt und auch konfiguriert. So weißt du, was mir auffällt in meinem Umfeld? Und auch neulich habe ich das bei einem Reel gesehen bei Instagram, wo man dann irgendwie, da waren so verschiedene Nationalitäten von Autos gezeigt und dann schreiben sie da Japan drüber.
Von Genesis?
Ja. So. Und ja, ich habe auch, das, was mir ganz oft so geht, ist, dass die Menschen chinesische Autos, japanische Autos und koreanische komplett zusammenwerfen, obwohl das nichts miteinander zu tun hat. Das wäre das Gleiche, als wenn ein Chinese sagen würde, ein europäisches Auto, also sprich ein französisches, ein italienisches und ein deutsches Auto.
Ja, klar, ist aber ist ja alles östlich von der Türkei.
Das ist ja Wahnsinn, oder? Also ich finde das echt, nee, ich finde es echt strange.
Nee, weißt du, das ist
ich
gar nicht...
Ich finde es strange.
Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, die Leute haben gar keine Ahnung. Die wollen, die interessieren es auch nicht weiter.
Ja, aber mich interessiert ja eins schon. Wenn man Südkorea betrachtet und sich mal mit dem Land beschäftigt und dem, was mittlerweile alles aus Südkorea kommt, also ob das nun Samsung-Handys sind, die ja nun mal auch Weltmarktführer in tausend Sachen sind mittlerweile, ja? Samsung ist ja, meine Wärmepumpe ist von Samsung. Koreanische Autos sind mega gut, ja? Und die waren ja auch mal, also die haben ja auch mal irgendwann angefangen, darf man ja nicht vergessen, Anfang der 90er Jahre mit, keine Ahnung, japanischen Mitsubishi-Motoren und so. Die haben ja nicht, die haben keine 50 Jahre Automobilerfahrung.
Nee, nee.
Die haben 30.
Ja.
Und deshalb, ich finde, man muss halt mal ein bisschen Respekt vor dem haben und man darf das auch nicht vergleichen. Ich finde, also ich muss gestehen, wenn ich Japaner wäre oder wenn ich Koreaner wäre und man würde das alles in einen Topf schmeißen, auch mit den Chinesen, die auch eine ganz andere Art und Weise haben. Also sorry, das finde ich irgendwie ganz
gut. Ja, nee, hast du recht, ist klar. Wo du gerade Chinesen, das ist gerade war am Kiosk der Autokatalog 2024 von Automotor und Sport.
Ja.
Früher kam das ja immer, gab es das ja immer im September zu IAA eigentlich.
Ja,
ja. Ja. Neuerdings kommen die ja immer jetzt im Dezember raus.
Okay.
Und ist auch schon der neue Fünfer dann drauf und so weiter.
Haben die Leute am meisten Zeit zu lesen?
Ja, so. Ich kaufe mir das immer, weil du Weltmarktüberblick auch hast.
Ja, genau.
Und inzwischen hast du dann aber auch so zwei Seiten BYD, Build Your Dream oder so.
Ja, ja, ja.
Und dann guckst du dir das an und siehst diese verschiedenen Typen von Autos und denkst nur, Alter, die bauen einfach alles, also du blickst ja gar nicht mehr durch.
Nee, so,
du kannst es nicht erkennen.
Ja, ja.
Und du siehst nur, okay, das sieht aus wie ein, man denkt zum Beispiel bei diesen Build Your Dream Karren, das wären jeweils irgendwie Klone von anderen Elektroautos. Der eine sieht mehr aus wie ein ID3, der andere sieht eher aus wie ein BMW, weißt du, so ganz merkwürdig. Aber identitätslose Autos sind das. Das trifft es, glaube ich. Du kannst es nicht einordnen. Du kannst es nicht, du guckst diese Seiten an, dann lese ich mir so ein paar Werte durch und habe ich auch weitergeblättert. Habe ich gesagt, nee, komm, so weit will ich dann doch nicht gehen.
Ich frage mich nur, ist das Arroganz? War das früher bei den Japanern in den 80ern genauso? Ich persönlich würde sagen, nein.
Ich weiß nicht, also du konntest, also nein, weil die hatten ja auch in den 80er Jahren schon eine Tradition.
Die teasern auch alles an. Also die teasern Sachen an, die es hier gar nicht gibt, um mal zu gucken, wie die Leute reagieren. Ja. Und dann sagen sie, ach komm, wir bringen den nach Deutschland, diesen riesen Geländewagen, die haben ja so einen riesen SUV von BYD, der so auf dem Niveau von einem GLS ist.
Ja.
Ich bin gespannt. Also, ja, mal gucken.
Also das war jetzt ein Beispiel. Diese ganzen Hersteller sind da drin.
Ja.
Ich blicke da nicht durch, ich kenne die alle nicht. Aber die Autos sind auch, das ist so ein Einheitsbrei.
Ja, klar.
Das sind gut. Da ist keine Identität.
Gut, das kann aber, ein bisschen ist das auch Headline für alles. Also ich finde, die Fahrzeugklassen, das ist ja so...
Nee, aber die Japaner, auch wie die nach Deutschland kamen, die hatten ja Identitäten. Du konntest ja einen Mazda vom Toyota unterscheiden und Nissan von einem Toyota. Und Toyota gibt es schon seit den 30er Jahren, weißt du, wie ich meine?
Das ist richtig, aber wenn du jetzt von diesen Marken sprichst, sind es ja sowieso zu 80% SUVs. Kleinere, größere, mittlere.
Welche, die Chinesen jetzt?
Alles, ja.
Also Toyota Chinesen sowieso. Nicht.
Bitte?
Die, aber nicht
Toyota. Nee, Toyota. Ich meine die Chinesen, ne?
Ja, das ist...
Deshalb.
Ja, nennt man das SUV, das ist so eine... Das ist ja dieser neue Smart, ne? Habe ich ja letztens erzählt, fährt durch die Belle-Alliance-Straße und dann musste er langsamer fahren, so bei rechts vor links. Und dann steht er da so und da stand ein Mercedes Sprinter am Parkplatz daneben. Und da habe ich gedacht, Alter, von der Masse her, von hinten,
ja, schon groß,
ist der fast so groß wie so ein Sprinter von hinten.
Ja, ja, das ist auch ein großes Auto.
So, aber es ist weder ein SUV, noch es ist irgendwie so ein Moppelkotze. Weißt du, es ist einfach so ein, es ist ein Auto, es fährt, ja. Es fährt elektrisch, aber es hat keinerlei Identität. Du kannst es nicht
festlegen. Auf der Suche nach der Identität, würde ich mal sagen. Nee,
ist doch so. Das Ding hat doch keine, auch von der Formensprache her, du kannst es doch nicht sagen, was es sein soll. Du kannst nicht sagen, ist ein SUV. Nein, ist es nämlich nicht. Minivan ist es auch nicht. Keine Ahnung, es ist irgendwie aufgeblasen.
Aber das finde ich wiederum nicht unbedingt negativ, weil das würde ja bedeuten, dass er dann doch was sehr Eigenes hat. Das empfinde ich übrigens bei den Volvo Polestar so. Die haben ja ein ganz anderes, in Anführungsstrichen, Konzept für Elektrofahrzeug, weil das ist ja im Grunde, kann man sagen, eine kleine Limousine, oder? Kann man das so sagen?
Welcher?
Der ist das Polestar 3 oder wie heißt der? Polestar 2?
Also, der normale. Der Polestar 2.
Ja, Polestar 2.
Ja, genau. Ist eine Limousine Limousine ein bisschen höher, ne?
Ja, genau. Also natürlich ein bisschen höher und Limousine ein bisschen höher, weil natürlich die Elektromobilität Platz braucht.
So. Ja.
Und ich finde es halt spannend, dass man das so wagt, weil die Karosserieform an sich ja jetzt nicht diejenige ist, die alle vom Hocker reißt, aufgrund dessen, dass er eine Limousine ist. Ich finde ihn aber irgendwie dann doch so wiederum so eigen und so als eigenes Modell, so nehme ich ihn auch wahr.
Das ist gutes Design. Ist du siehst doof. Daran, den gibt es jetzt ein paar Jahre, der hat keinerlei Facelifts gehabt, nichts. Und er sieht immer noch hochmodern aus. Also so, ne?
Ja.
Das ist halt ein zeitloses, gutes Volvo-Design, in Anführungsstrichen.
Ja, das ist so.
Da reiht er sich so ein. Das ist aber auch, Polestar hat ja auch einen anderen Anspruch. Das ist ja eher eine Premium-Marke, wollen wir mal so sagen. Ne? Auch preislich. Sind ja auch teuer.
Wenn das so ist, ja. Ich muss das Auto mal in Natura angucken. Ich muss mal zu Gunnar fahren und mir den mal angucken. Ja, einfach mal angucken, ja.
Da steht ja nicht. Die verkaufen keine Polestars.
Ach so. Ach, die verkaufen sich von alleine, ne? War das nicht so?
Nee, aber Autonova ist kein Polesterhändler.
Okay, ich dachte, dass jeder...
Wenn du den Polestars angucken willst, musst du zu Krüll gehen. Die stehen hinterm Hof
alle. Ah, okay. Na gut, worüber wir letzte Woche auch gesprochen haben, was aber leider noch nicht hier ist, du bekommst ein HLS Porsche, so habe ich ihn genannt, weil er keine Werksleistungssteigerung hat, sondern eine Händlerleistungssteigerung.
Ja, 964 Cabriolet mit nur 68.000 Kilometern, ist in Essen ausgeliefert, hat Essen eigentlich noch nicht verlassen, ist lückenlos Checkheft gepflegt, PZ. Das PZ hat mal gewechselt, was ihn pflegt, nämlich Solingen, weil dieser alte Mechaniker, der in Essen alle Autos von meinem Kunden immer gewartet hat, ist vom PZ Essen nach Solingen gewechselt. Und hat er gesagt, der Mann ist so gut, dann wechsle ich halt mit den Autos auch nach Solingen.
Ja, so witzig, ne? Krasserweise, Das ist auch so ein Phänomen, also bei Mercedes gibt es das auch, bei Porsche insbesondere, dass Menschen natürlich nicht nur zu ihrem Verkäufer, sondern unter Umständen auch zu einem Mechaniker, genau, den sie kennen, so eine enge, genau, Bindung haben.
Ja, Auto ist unfallfrei, ist im Erstlack bis auf den Scheibenrahmen. Mhm. Es war schon mal die Scheibe raus. Mhm. Das ist ein großes, also Problem Carrera 3.2, 964, 993, wenn die Scheibe rausnimmst, hast du in der Regel unten Rostansätze in den Ecken. Jens. Und das ist hier präventiv gemacht worden, ist hier rausgenommen worden.
Okay.
Also Porsche hat damals übrigens auch beim 964, gab es so Teigstifte zu kaufen bei Porsche, mhm, aus Hirschteigfett, mhm, und gab die Empfehlung, die Dichtungen, also unter der Fensterdichtung, mhm, dieses Hirschteig zu benutzen. Das hat natürlich kein Schwein gemacht, also es läuft natürlich Wasser ran und das steht dann unten in dieser Ecke drin und irgendwann gammelt es da. Mhm. Und es gibt, du musst dann aber auch, wenn du so ein Auto kaufst und siehst da schon einen Pickel, dann musst du das sofort machen, weil dann ist das schon relativ weit, wenn du den Pickel siehst. Und das Problem ist, da kommen drei Bleche zusammen, da kommt nämlich auch ein inneres Blech hoch, diesen Windlauf, mhm, den kannst du, also der ist nicht reparabel in dem Sinne. Mhm. Also wenn da wirklich was weggerostet ist, hast du ein Problem.
Ich muss darüber schmunzeln, weil du sagst, das ist so ein typisches Problem. Es ist wahrscheinlich gar nicht so ein typisches Problem, was überall benannt wird, ne, beim 964. Ja. Es ist nämlich sehr ähnlich beim 124er. Keiner würde aufschreiben, dass das das typische Problem eines 124er ist. Wenn du aber jetzt einen hast und du musst die Scheibe erneuern, dann sagen viele, Scheibe erneuern, warte mal erstmal, bevor ich dir einen Kostenvoranschlag mache. Ja? Weil klar, kannst du eine Scheibe erneuern und kannst darunter den Gammel lassen. Ne? Also nee, eigentlich, genau, kannst du das auch nicht. Und das Problem ist halt, wenn die Scheibe raus ist, genau, siehst du ja erst, was da Phase ist.
Genau.
Und ist dann kommt eine Karosseriearbeit, die, wie soll ich sagen, die ist schon sehr speziell. Genau. Weil du musst halt gucken, was noch da ist.
Genau, beim Porsche ist es so, du kannst diese Dichtung relativ weit hochbiegen, ja, wenn die warm ist. Und dann kannst du schon sehen, ob da eine Rostkante ist oder so. Mhm. Auf jeden Fall, der Scheibenrahmen ist hier schon mal lackiert worden. Mhm. Das ist das Einzige, was im Auto lackiert worden ist. Mhm. Der ist indisch rot, lederschwarz, ist ein C2 Handschalter, 93er, letzte Variante, ist ein indisch rot.
Geht auch richtig gut und klingt geil.
Ja, Leder schwarz, Vollleder, also Raffledersitze mit Lederarmaturenbrett und Leder, auch Türen oben und so weiter. Und natürlich lückenlos gewartet, Checkheftler, alles voll. Letzter großer Service mit Kupplungswechsel war dieses Jahr im April. Und da schreibt dann eine, ja, aber Kupplung bei 68.000 schon die Kupplung. Gut, die ist ja 30 Jahre alt. Ja. Vielleicht ist da. Aber tatsächlich, die war nicht defekt, sondern auch die ist präventiv gewechselt worden. Jetzt, das ist total geil, die Story, weil er hat mit dem Mechaniker darüber philosophiert und wenn ich das richtig verstanden habe, geht der Mechaniker nächstes Jahr in Rente. Dann hat er gesagt, wissen Sie was, dann machen Sie jetzt auch nochmal meine Kupplung.
Ja, geil.
Ist das geil? Das hätte nicht sein müssen, die waren auch in Ordnung.
Die alte hängt jetzt im Wohnzimmer.
An der Wand, genau. Hat eine neue Kupplung gekriegt, das Auto ist outstanding.
Aber auch von den da, Daten, ne? Her. Also auch und da.
Jetzt kommt die Leistungssteigerung.
Ja, warte mal ganz kurz, bevor du die Leistungssteigerung sagst. Auch da, dieses Thema Laufleistung und Kupplung, das hat miteinander ehrlich gesagt nichts zu tun. Wenn jemand ein Auto hat, mit dem er viel, viel, viel Langstrecke fährt, kann eine Kupplung natürlich ewig lange halten. Gar kein,
wenn er vernünftig,
wenn er aber, ja nicht nur das, vor allem wenn er in der Tiefgarage zum Beispiel parkt, ja, und immer aus der Tiefgarage rausfährt, sorry, ja, also dieses Anfahren an der Tiefgarage, ja, ja, hat deutlich mehr Verschleiß als irgendwie ein Schaltvorgang.
Ja. Gut, aber also eben, deshalb gut, es wird immer alles kommentiert sofort. Ja, okay. Und der Wagen, wie der neu war, hat er eine Einfahrphase von so 5000 Kilometern gehabt und dann ist er wieder ins PZS gegangen, gibt es noch eine Rechnung zu und hat eine Leistungssteigerung bekommen, die besteht aus einem Kapprohr, also auf der Rechnung Kapprohr, dann steht eine Position ist Tuning, eine Position ist irgendein Schild und eine Position ist Steuergerät von Porsche 964 RS und Anpassung der Kennfelder. Und angeblich soll dieses ganze Package 7-10% Mehrleistung bringen. Kann ich mir kaum vorstellen, weil 10% hieß ja, dass er dann 270 PS hat. Und damit hätte er ja 10 PS mehr wie ein RS. Mhm. Wobei, das ist auch schwierig. Der RS hat ja 216 statt 250. Vielleicht hat er die hier auch. Porsche hat ja aber nie die tatsächlichen Leistungsdaten so richtig rausgerückt. Mhm. Also natürlich hatte der nur 260 PS. Mhm. Und hier wurde auch betont übrigens, wurde auch betont von Seiten von Porsche.
Man muss es nicht eintragen.
Man muss es nicht eintragen, weil das Leistungsplus wäre im Toleranzrahmen. Ja? So, aber es gibt oft bei Porsche, ich sag mal, Carrera 3-2 Clubsport ist ein gutes Beispiel.
Und dann kommt der Soko Autoposer mit dem mobilen Prüfstand.
Genau, der hat angeblich 231 PS, wie normaler auch. Mhm. Und dann hat er aber ein anderes Steuergerät, andere Kolben. Und dann fragst du dich, okay, und warum hat er jetzt die gleiche PS-Zahl wie normaler? Aber das ist ja Quatsch. Ja. So, also man hat das nicht so an die... Hat er ein bisschen unter dem Teppich gehalten, glaube ich, bei Porsche.
Ja, manchmal, genau, manchmal ja auch absichtlich, weil es dann unter Umständen andere Modelle in der Modellpalette gab, die in Abstand gewahrt werden musste.
Auf jeden Fall hat dieser Wagen 1993 im Herbst dann für 6.000 D-Mark diese kleine Leistungsspritze bekommen. Und der Besitzer, der auch noch 964 Coupé hat, sagt, man merkt das schon, also das Auto fährt wesentlich agiler und der Drehmomentverlauf ist wohl auch, er sagt, man merkt es auf jeden Fall, es fährt toll.
Da fällt mir eine Geschichte, wo du das sagst, mit der Leistung ein. Mercedes hat das auch mal gemacht, in der Zeit, als ich noch Autos verkauft habe, gab es ja den SL55 und der hatte nominal 476 PS und ein paar Monate, nachdem das Auto draußen war und ausgeliefert wurde, mussten die nachbessern und mussten in die Papiere 500 PS eintragen. Und ein gutes Beispiel dafür ist dieser Test gewesen von der Automotorsport. War das ein Nardo? So ein Hochgeschwindigkeitstest, wo plötzlich der SL55 irgendwie die ganzen Supersportwagen weggefuttert hat von 0 auf, keine Ahnung, 200 oder 0 auf 300 sogar. Das war der Wahnsinn, weil das Ding echt wahnsinnig viel Power gehabt hat. Und das hat man auch gemerkt. Also ich kann mich daran halt noch gut erinnern, das siehst du heute noch bei den Autos, die haben tatsächlich teilweise, haben sie neue Papiere gekriegt, teilweise wurde die 476 durchgestrichen und 500 daneben und schönen Stempel. Eigentlich ganz cool. Und das war damals, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich das Auto das erste Mal gefahren bin, wie ich den das erste Mal angeworfen habe, wie der Klang war, für Mercedes war das eine Revolution, weil vorher gab es natürlich auch 8-Zylinder, die waren aber alle, ich sag mal, eher so Business-Klang. Und plötzlich kam so ein SL55 mit so einem richtig bösen, lauten 4-Rohr-Auspuff und so einem Geboller. Also im Grunde wurde wirklich der Klang revolutioniert. Das Ding war damals ultra. Und die Leistungsentfaltung mit diesem Kompressormotor war auch erschreckend, ehrlich gesagt. Also sowas haut dich um. Wenn du das erste Mal in deinem Leben ein Auto fährst mit 500 PS und das, was du vorher gefahren hast, darf ich ja nicht vergessen, die stärkste Motorisierung vorher, ein 55er, hatte 350. Das heißt, du hast 150 PS mehr als vorher die stärkste Motorisierung. Das hat alles durchschlagen. Naja, das war schon eine coole Zeit und vor allem bei Mercedes damals, und das war auch irgendwie weird, du hast in dem SL einen 55er mit 500 PS bekommen oder du hast dir einen 600er gekauft, der hatte auch 500 PS und hatte dann halt einen V12 Biturbo.
Also, wo du gerade V12 sagst, ich bin wieder total angezündet worden. Ne? Von mir selber, weil ich ja letztens im Podcast erzählt habe, dass eigentlich die zwei Traumautos, die ich nie hatte, ist ein Italia Triumph und ein Ferrari 400. Mhm. Mensch, dann kommt die neue Motor Classic vor zwei Wochen auf den Schreibtisch und dann auf dem Titel 18 Jahre mit dem Ferrari 400, was die Leute erlebt haben. Die Zeitung habe ich jetzt doppelt. Ich habe mir die nochmal gekauft. Die liegt zu Hause und hier, weil ich das, also ich musste diesen Artikel zu Hause einfach haben und ins Regal legen auch. Da habe ich gesagt, ja, warum hast du eigentlich nie einen, jetzt gucke ich seit mir. Bin ich die ganze Zeit auf diesen ganzen Seiten unterwegs und gucke, wie der Ferrari 400 sah.
Also falls jemand einen Ferrari 400 hat und ihn gegen einen Twingo tauschen möchte, der jetzt auf dem Markt ist.
Ja, aber auch mit Schaltgetriebe, bitte. Aber wenn ich einen Farbwunsch äußern dürfte, ein dezentes Hellblau-Metallic.
Ja, das ist so cool, ne?
Ist gerade ein schöner drin, ist auch ein schöner drin in so einem Mittelgrau-Metallic, Lederbeige. Ein 400i, aber davon ganz früher noch ohne TRX-Felgen.
Leder beige wäre für mich auch übrigens Bedingung.
Dann hat er so einen ganz geilen Aufkleber auf der Windschutzscheibe zu den Reifen. Und zwar hat er Michelin-Reifen 215, 70, 15 Zoll. Auf diesem Aufkleber, so einen durchsichtigen Scheibenunterschreitung, Reifendruck bis 220 Stundenkilometer, fährst du irgendwie vorne mit 2,3 Bar. Über 220 Stundenkilometer mit 3,2 Bar. Ist das geil?
Also, fährst du schön so mit deiner Frau los und sagst, Schatz, Wir müssen noch mal zur Tankstelle. Ich muss noch mal den Reifen
erhöhen. Genau.
Nee, aber weiß ich schon, was ihr blüht.
Ja, aber wir reden hier im
3,2.
Ja, aber wir reden aber vom Jahr 1980. Da hatte ein Porsche 911 SC 188 PS und fuhr gerade mal 230 mit Ach und Krach. Und da hast du mal gerade bei deinem Ferrari 400 den Luftdruck erhöht, um mit 250 über die Autobahn zu fliegen.
Ich sag dir auch, bei aller Liebe, ne? Bei aller Liebe. Mit so einem Auto so schnell auf der Autobahn zu fahren, ist Abenteuer. Es ist, ja, ich schwör's dir, er kann das, aber das ist Abenteuer. Ich glaube nicht, dass er sich zum Beispiel so geil fährt wie mein 1980er 928. Bei dem ist es gar kein Problem. Das ist auch vom Feeling her super.
Der fährt ja auch gar kein 250.
Nee, das fährt er nicht. Nee, 230 fährt er, genau. Ja. Ja, ist ja ein normaler 240 PS, ja, genau. Ohne S. Aber, ich mit so einem Zwölfzylinder, ich hätte Angst. Ich habe immer dieses Bild vor Augen aus dem Werner-Film, wenn er den Berg runterfährt mit dem Mofa und er bremst und der Bautenzug sich zerlegt und so langsam an ihm vorbeifliegt. Ja. Und da sehe ich halt auch so die Ventile und die Kolben so langsam an dir vorbeifliegen. Ich hätte Angst, so einen Zwölfzylinder auf der Autobahn mit 230 zu ballern. Ey. Mit 3,2.
Das Beste ist ja, der Aufkleber ist ja in Italienisch geschrieben, ne?
Okay. Also, auf welcher Straße?
Hä? Ja, wo in Italien? Hä? Genau. Wo denn? Ja, das ist das Geilste an dem Aufkleber. Das heißt, selbst der Italiener, der ja eine Geschwindigkeitsbegrenzung hat, wusste, okay, wenn ich mir diesen Ferrari kaufe, muss ich den Luftdruck erhöhen, wenn ich über 200...
Das ist ja ein Indiz. Ja. Also das wäre ja ein Indiz. Also die Polizei muss deinen Luftdruck kontrollieren und wenn du 3,2 drauf hast, dann bist du ein Heizer und dann wirst du schon mal aus dem Verkehr gezogen.
Nee, dann kommst du in den Heizerclub.
Ja, in den Heizerclub, genau.
Heißen die nicht Heizerclub, die in Stuttgart?
Ja, natürlich Heizer. Machen? Heizer genau. Ohne E. Also ohne E hinten.
Ja, genau.
Vorne ja.
Genau.
Heizer.
Ja. Ferrari 400, meine Güte.
Ja gut, da kann man schon schwärmen, ne?
Das ist ein geiles Auto. Es hat einfach Stil.
Boah. Naja, und der große Vorteil übrigens, dass das letzte Woche mit dem Podcast nicht geklappt hat, hier sind noch mehr Autos eingegangen.
Ich müsste übrigens meine ganzen Autos verkaufen, um mir so ein Ferrari zu kaufen. Sonst macht es keinen Sinn. Muss alles weg. Ich glaube, ich hau alles auf den Markt. Hier tote Stille.
Nee. Ich kenne das, pass auf, immer dann, wenn ich das gesagt habe, habe ich damit auch angefangen, das zu machen und am Ende waren es trotzdem wieder mehr Autos als vorher. Also das klappt irgendwie.
Da habe ich übrigens auch einen Kunden, ich sage jetzt keinen Namen, der auch mir ein Auto bringt und sagt, ja, ich muss abbauen, mir gleichzeitig aber erzählt, was er sich Neues kauft.
Das ist auch bei mir so. Normalerweise müsste ich das Geld, was man dann bekommt, sofort wegsperren, damit man dann nicht mehr rankommt. So. Man hat immer irgendwelche anderen Flausen im Kopf. Also, aber hier, also ein Auto, was mich auch tatsächlich reizt und was ich preislich wirklich irgendwie, ich finde es fair in der Konstellation, ist der Lancia Delta Integrale. So ein Auto, was ich immer wieder auf der Bucketlist
habe. Ist es kein Integrale, sondern ein HF-Integrale 16V, so heißt er wirklich. Die Vorstufe vom Evo, vom Evo 1. Ohne Cut 200 PS und ohne Cut heißt 5,7 Sekunden auf 100. Mhm. Und da brauchtest du die ersten Evo 1, hatten übrigens Cut-Motoren.
Haben die wirklich angegeben eine 5,7 auf 100?
Ja, ja.
Unglaublich.
Und
du sagst ja, damit haben die ja alles weggeputzt.
Ja, natürlich, das ist so der Mythos von dem Auto.
Unglaublich.
Und der
Wahnsinn, wenn du so ein, sorry, wenn du in der Zeit... Also was gab es? Also es gab natürlich einen Kadett GSI und es gab einen Golf GTI 16V.
Das ist alles Quatsch.
Alles Quatsch. Nee, alles Kinderkram
dagegen. Kinderkram
dagegen.
Was hier so ein Aira-Turbomonster, ist doch Blödsinn. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch Kindergeburtstag.
Ja.
Da haben die anderen haben immer versucht, das nachzubauen mit irgendwelchen... Das ist Quatsch.
Also ja.
That's the King.
Ja, ja,
absolut. Genau, dann ist ein deutsches Auto, ist hier in Bagdeheide ausgeliefert worden. Von Fiat, bla bla bla, Lancia Hamburg.
Ja.
Hat Checkerf, Bordmappe, alles dabei. Ganz selten, er ist nämlich schwarz-schwarz. Er ist schwarz-metallic mit schwarzem Leder.
Auch mit dieser wunderschönen schwarzen Innenausstattung,
wie das Leder. Die meisten sind nämlich grau-metallic oder Anthrazit. Es gibt,
außen, ja.
Das ist der erste schwarze, den ich seit langem überhaupt sehe. Mhm. Ist relativ selten. Hat eine gute Historie, also die ist komplett da. insgesamt gutes Auto, brauche eigentlich einen Service, TÜV ist abgelaufen und die Reifen sehen zwar aus wie neu, sind aber 10 Jahre alt. Mhm. Er ist in den letzten Jahren echt wenig gefahren worden. Sieht man auch an den TÜV-Berichten und so weiter. Und der war nach einer halben Stunde verkauft.
Ein mega, ich
habe ihn verkauft. Mega
Zustand, also ich habe mir den Innenraum angeguckt.
Der Innenraum ist echt geil.
Und der Innenraum, also man darf ja nicht vergessen, das Auto ist halt auch 30 Jahre alt. Und der Innenraum, das Leder ist wirklich, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, wenn ich sage, wie am ersten Tag.
Ist
wirklich extrem gut, wenn man bedenkt, dass er auch ein bisschen Laufleistung hat.
Ist das total
gepflegt.
Ja, das ist immer die Frage, wer es besessen hat wahrscheinlich. Und das Auto hat ja keinerlei Tuning oder Heizerumbauten.
Ja, ja.
Also der hat eine Domstrebe, die ist auch sinnvoll. Hat übrigens hier auch Enrico Falchetto sofort geschrieben. Ja. Auto sieht echt sehr original aus, bis auf die Domstrebe, aber die macht auch Sinn bei dem Auto. Mhm. Der hat eine wahnsinns
Domstrebe. Für diejenigen, die das nicht mehr kennen, also es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der das nicht mehr kennt. Domstrebe verbindet eben die Dome links und rechts, für vorne und hinten gibt es das.
Steifigkeit
der Kurve. In der Regel wurde es vorne gemacht, also über dem Motor rüber. Das versteift ein wenig die Karosserie und ist eine der typischen Tuning-Maßnahmen.
Genau. Und er hat eine wahnsinns High-End-Stereoanlage da drin.
Habe ich gar nicht gesehen.
Ja, eben, das ist der Witz.
Ich habe nur
das
Radio gesehen.
Tausende von Lautsprechern und hat auch im Reserverad hinten, das ist ja ein Notrad, was hinten im Kofferraum
drin? So?
Nee, eine riesen Endstufe.
Ach so, ja.
Und er hat jetzt ein bisschen moderneres Radio drin, da war aber ein DAT-Radio drin, also mit DAT-Kassetten.
Ah, cool.
Ja. Also DAT-Kassetten, richtig,
geil.
Also eine richtige High-End-Anlage. Das klingt auch
hat richtig geil. Hat einen riesen Vorteil, DAT-Kassetten, ne? Weil die hatten keinerlei Probleme mit irgendwie Erschütterungen und mit Erschütterungen.
Es ist auf jeden Fall, ist das Auto eher so luxuriös benutzt worden, glaube ich. Was ich meine? Also ein tolles Soundsystem mit dem schwarzen Leder.
Die wurden ja nachher
tiefer gelegt.
Die wurden ja in einer Zeit dann zerheizt. Also die wurden Ende der 90er waren die billig. Anfang 2000er und so, richtig hochgegangen mit den Preisen, sind so Mitte der 2000er, Ende der 2000er.
Und da, in der Zeit stand er halt beim zweiten Besitzer schön wahrscheinlich in einer beheizten Garage irgendwo so und hat so vor sich hingelebt einfach nur. Ne?
Ja.
Und jetzt, einer hat ja geschrieben auf Instagram, es wäre viel zu teuer, ich sollte mal die Kirche im Dorf lassen. Den habe ich dann geschrieben, eine Nachricht geschrieben, was ist denn der richtige Preis? Und dann kam, es gäbe ja auch Autos ab 25.000 bis 30.000 Euro. Das stimmt, wenn du im Netz guckst, gibt es auch einen 16V ohne Cut für 29,9. Wenn du die Bilder nur ein bisschen vergrößerst, dann machst du sie schnell wieder kleiner und brauchst du gar nicht anrufen, brauchst du gar nicht angucken, das Auto. Hat mit dem Zustand hier nichts zu tun.
Und ich will das nochmal ergänzen. Also du kannst mittlerweile in so einem Lancia Delta Integrale an, ich sag jetzt mal, Wartung und Reparatur und kannst du richtig Geld reinstecken. Ne? Das ist nicht mehr hier eben so.
Jetzt kommt's, du machst hier die Zündung an und startest den Motor und der hat ja unheimlich viele Kontrollleuchten. Ne?
Ja.
Und die gehen alle aus.
Aber sie gehen auch einmal an, ja?
Sie sind an und gehen aus.
Ja, ja.
Und der Käufer hat auch sofort gefragt, ja, hier nach Zündung, bleibt irgendwas vom Tannenbaum noch an? Ich sage, nee, es bleibt nichts an. Und das ist ja genau der Punkt. Also hier funktioniert alles. Klar, ich brauche jetzt einen Service. Ist nichts kaputt an dem Auto, weißt du? Und auch im Innenraum, wenn du jetzt so ein Mittel, also viele haben ja diese komische Stoff-Alcantara mit diesen Streifen, diese Ausstattung. Die wenigsten haben ja dieses Leder.
Aber wenn du dieses die Leder Streifen hier, und es gibt ja die, bei der ich mich immer frage, immer wenn ich das heute auf Bildern sehe, denke ich, welche Farbe war das mal, als das neu war? Es war aber auch so. Das ist so ein undefinierbares Grüngrau irgendwie, dieses Alcantara. Ne?
Das ist so eine
Fehlfarbe irgendwie.
Ja, genau. Und er hat ja auch einen Alcantara-Dachhimmel in Schwarz übrigens hier. Und diese Lederausstattung hier, ich wüsste nicht, wie man die restaurieren will. Wer will das machen? Wie willst du das? Kriegst du nicht hin.
Ja, weil das ist gelochtes Leder, aber eben.
Gesteppt in verschiedene.
Ich habe das auch zu Jens gesagt. Diese Sitze gab es nur in diesem Auto.
Das ist Hammer.
Kein anderes Auto, kein anderer Lancia hatte diese Sitze.
So. Hammer.
Super schön.
Irgendwer hatte irgendwo geschrieben, könnten auch in einem Lamborghini Miura gesessen haben, die Sitze. Sowas.
Ja.
Also die sind so hochwertig gemacht, auch vom Design.
Ja. Und ich saß da dann drin, dachte, okay, also hier ist mal so, das Auto ist halt extra so gebaut, dass du deinen Tacho von 1 bis 100 nicht siehst, sondern erst ab 100. Und auch bei den Drehzahlen, die niedrigen Drehzahlen siehst du nicht, nur die hohen, weil da macht er die Kurve. Das Lenkrad überdeckt so ein bisschen die Armaturen. Trotzdem, ich habe das Auto immer geliebt. Ich weiß noch, wie ich damals mal, das ist übrigens ein typisches Auto, probiert das mal aus. Zeigt dieses Auto mal euren Frauen und sagt, wie findest du das? Jede Frau sagt, sieht doch kacke aus. Und wir sagen, oh, der ist so geil, ne, mit den Kotflügeln verbreitert, doppelt runde Scheinwerfer, diese kompakte Form, das kurze Heck, die Ecken und Kanten. Wir finden alles an dem Auto geil. Und eine Frau würde sagen, was ist das denn für eine Kiste? Ne? Ja. Das ist so ganz, ganz typisch. Und ich habe es schon ein, zweimal gesagt, ich habe halt die Erinnerung, der Sohn damals, der Heideparkbesitzer, der hatte so ein Auto und hat den damals an die in Zahlung gegeben bei dem VW-Händler in Soltau, bei Winkelmann. Und dort stand der war grau und war ein Ticken tiefer, hatte damals, das war auch total zeitgenössisch, Borbett A, ne? Die 5 Spalten, genau, ja. Borbett A drauf. Und hatte ein Fahrwerk, der hat sich, also den konntest du nicht bewegen und er hatte innen drin einen Käfig.
Die Borbett A konntest du für verschiedene, die konntest du original kaufen. Die hatten dann
Ein
Abarth-Logo.
Genau,
die konntest du bei Lancia Fiat damals,
genau.
Die gab es für ein Uno, die gab es in verschiedenen Größen, die war ganz beliebt.
Genau, Fähre. Und dieser hier war grau, war wie gesagt ein bisschen, hatte ein Fahrwerk drin.
Meistens Holzer.
Und dann eben
Holzer Fahrwerk, Holzer Motor, 300 PS.
Und dann innen halt ein Käfig.
Ja.
Der war, wie gesagt, der war ja Rennfahrer, der Sohn. Also der, weiß ich auch noch.
Genau, also aber Lancia ist schon verkauft. Wir reden zwar drüber, aber das ist nur wegen der Faszination. Und dann ist noch ein Innocenti Mini di Tommaso gekommen, was auch extrem selten ist.
Habe ich mich übrigens drüber gefreut, weil vor 3 Jahren, als wir mit dem Podcast begonnen haben, hatte Jens auch einen gelben davon da.
Ja.
Und da bin ich damals schon immer rumgeschlichen und habe so gedacht, ah, irgendwie geil, cooles Auto. Und dieses eigentlich eine ganz kluge Art und Weise, ich sag mal, Minitechnik zu fahren. So. Also eine ganz andere.
Ist ja eine Betone-Karosserie. Das Auto hat ein relativ modernes Design.
Ja.
Weil du musst überlegen, der steht jetzt da hinten in der Ecke und ist wie alt?
Ja.
Er ist 42 Jahre alt.
Genau.
Also ist ja also wirklich alt.
Der wirkt viel moderner.
Ja, genau. Also Bertone ist wirklich top Bertone-Design. Und Technik ist halt vom Mini 1275 Cooper, 74 PS. Und was ganz fies ist, ist die Anordnung der Pedale. Weil die total in die Mitte gerückt sind.
Ja, ich habe mich da reingesetzt und sagte zu Jens, sag mal, war das immer so? Sagt er, ja klar, Mini. Da habe ich gedacht, hey, sag mal, das Lenkrad steht in eine Richtung, die Pedale in die andere.
Ja, aber also du musst ja überlegen, ist ja der ganze Unterbau und das ist ja alles Mini-Technik komplett. Ja. Aber ein Mini ist ja viel schmaler.
Ja. Ja,
so, das heißt, wenn ich das Auto breiter mache, bleiben die Pedale an der gleichen Stelle.
Klingt logisch, aber klingt nicht besonders ergonomisch.
Das ist richtig.
Ne? Also wahrscheinlich irgendwie hat man danach irgendwie Schmerzen, die man vorher noch nie hatte, wenn man damit gefahren ist länger.
Ja, ist aber improved durch Italiener mit kurzen Beinen. Also bei dir passt
wahrscheinlich.
Das.
Könnte passen.
Passt.
Ja, und dann hast du noch eine Ikone bekommen.
Ach, noch ein Auto, genau. Ein Porsche 912. Bahama Mama von Lea ist hier in der Porsche-Szene bekannt, das Auto.
Bahama Beige, geile Farbe.
Bahama Gelb heißt die Farbe, nicht Beige.
Bahama Gelb.
Genau. Sorry. Bahama Gelb ist ein 912er Baujahr 69, den habe ich hier auch verkauft vor ein paar Jahren. Mega gewartet, der Originalmotor Matching Numbers.
Mega gewartet, also ich habe gestern macht Jens den Motorhaube auf. Ich gucke da rein und es sieht halt aus wie neu.
Nee,
also,
gut, der Motor ist jetzt 5000 gelaufen.
Den sieht halt aus wie neu.
Thorsten Hahnkamp gebaut.
Jede Schraube gelb verziehen.
Ja, klar. Nichts verölt. Nichts.
Ja, ja.
Genau, der hat jetzt anstatt 1,6 hat er 2 Liter Hubraum.
Ui.
Und hat 148 PS auf dem Prüfstand gehabt. Das Interessante ist, hinten vor der Wand steht der sepia-braune 911T.
Ja.
Der hat 10 PS weniger und wiegt 100 Kilo mehr.
Ja, fällt jetzt dir was auf?
Fällt dir was auf? Also das ist wirklich, also der hat Fahrleistung, der 912er, der geht richtig gut, macht richtig Spaß. Hat auch einen Höllensound. Ich weiß nicht, ob der Auspuff eingetragen ist, ich bin mir nicht so sicher. Also hat wirklich Mörderklang, hat hat BF Torino Nürburgring Sitze drin, kann man gut sitzen mit Schwarzquart.
Ja, die sind toll.
Ist alles, es war frisch im Service, Bremsanlage ist frisch gemacht, hat neue Bremsbeläge und so weiter. Hat Michelin, ich glaube, X wie X sind das, ne? Kann das sein? Also Michelin-Bereifung, mhm, klassische. Mhm. Also eben alles aus dem obersten Regal, was man machen konnte mit dem Auto. Und ja, ist zu verkaufen.
Sieht halt einfach auch traumhaft aus, ne? Also ja, auch so Details wie die gelben Nebelscheinwerfer und ja, so, es sieht ja einfach gut aus, ne? Bei dem Auto schon alles
eine sehr, US, sehr sexy. Ist übrigens Mischung, auch ein US-Import, aber auch mit komplett Historie. Also es gibt noch Kopien von dem ganz alten Title. Mhm. Es gibt die Original-Bordmappe-Scheckheft ist da und einiges an Historie von früher.
Ja, sehr cool. Sehr cool. Sieht auch, also steht auch, finde ich, extrem gut im Lack. Ne? Also sieht einfach extrem gut aus. Jo. Die Karosserie sieht toll aus. Ja. Schönes Auto. Kann man, wenn man Porsche-Fan ist, auch etwas nicht so Alltägliches in der Kombination.
Nee, genau, kostet 79,9. War Riesendiskussion auf Facebook. Viel zu teuer natürlich, bla 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 und so weiter. Aber das ist immer das Lustige. Dann schreibst du, ja, was wäre denn deiner Meinung nach der richtige Preis für diesen 912er? Kommt natürlich keine Antwort. Heiße Luft alles, ne? Was soll auch für eine Antwort kommen, wenn ich einfach nur zu teuer drüber schreibe, ne? Die Diskussion ist ja immer wieder.
Ja, klar. Also nochmal, ein bisschen macht diese Thematik ja auch aus bei Facebook. Das ist natürlich nicht immer qualifiziert und ich will es nochmal betonen, wenn das Menschen sind, die sich mit den Autos wirklich auseinandersetzen, dann kann man nicht sagen, etwas ist zu teuer, wenn man ein paar Bilder gesehen hat, sondern dann muss man sich eigentlich mal spontan da reinarbeiten, gucken, wie werden die gehandelt und was gibt es auf dem Markt.
Und sich das Auto ja auch angucken.
Genau. Das ist der Punkt. Genau. Von daher, eine schöne Konstellation. Nicht so schön, ich habe das auch im letzten Podcast erzählt und wir haben ein bisschen darüber philosophiert. Mir ist ja neulich, ist jetzt mittlerweile 3 Wochen her, mein 400 Kilometer gelaufene neue E-Klasse, mal schön vor der Haustür zerkratzt worden. Also einmal schön von Kotflügel zu Kotflügel mit dem Schlüssel langgezogen. Und ich hatte dann so ein bisschen zu Jens gesagt, naja, vielleicht ist so ein Auto auch einfach zu fett und dies und das und jenes. Dann sagt er, sorry, hat damit nichts zu tun. Dieses Thema, kannst ja mal sagen, was du davon hältst. Also,
ja, also ist doch ganz klar. Der Frank hat das so ein bisschen so, hat gesagt, ja, so ein fettes Auto steht vor der Tür. Und da kann man ja schon verstehen, dass jemand neidisch wäre. Und das ist totaler Quatsch. Das gehört dir nicht. Also hast du auch nicht anzufassen, irgendwelche Kratzer reinzumachen. Es geht ja einfach, es ist ja so ein Eigentumsdelikt auch. Und es gibt keinen Grund, etwas zu beschädigen, was mir nicht gehört. Punkt aus Ende. Da kann ich neidisch sein, da ist alles scheißegal. Dafür gibt es ja keine Entschuldigung für das Verhalten.
Und es nervt auch so, ne, wenn man hier, also wie krass das manchmal ist, dieser Gegensatz, deshalb spreche ich das auch hier im Podcast an. Wir reden hier häufig von Fahrzeugen, die 30, 40 Jahre alt sind und Originallack haben, also Erstlack. Und hier gibt es ein Auto, hat 400 Kilometer gelaufen. Und es muss die ganze Seite nachlackiert werden, weil anders ist das nicht zu machen. Mit Farbangleichung und. Dass die Jungfräulichkeit des Autos ist ja ein Stück weit genommen. Ja, total. Ist dem einen oder anderen, der so ein Auto kauft, auch wirklich völlig egal. Er fährt ihn ja auch nur 3 Jahre. Aber wenn wir bedenken, was für ein Geschisse wir hier manchmal machen, ja, und so ein Freund über ein Auto, was unangetastet ist, und irgend so ein Idi geht halt dabei und zieht dir schön mit dem Schlüssel einmal lang. Also maximal scheiße, würde ich mal sagen.
Ja.
Naja. Ja. Eine Sache, die ich noch letztes Mal erzählt habe und auch nicht euch vorenthalten möchte. Ich habe einen coolen Podcast, den ich tatsächlich auch gerade wieder auf dem Weg hierher gehört habe.
Ja, Future Classics. Gerade.
Das ist auch ein super Podcast. einen anderen, den ich tatsächlich gerade suchte, und zwar heißt der Flugforensik. Und jede einzelne Folge beschäftigt sich
mit... Ja, danach willst du nie wieder fliegen, wenn du das hörst wahrscheinlich.
Doch, ich komme damit klar. Also ist natürlich vielleicht nicht ganz so toll, wenn man... Aber das ist doch, es ist so cool, technisch alles erklärt. Es macht so Spaß, sich auch in diese Situation reinzudenken. Fliegen, Cockpit, was ist da los? Und was macht das Flugzeug von alleine? Was muss auch der Pilot machen? Eigentlich mega. Also mir macht der sehr, sehr viel Spaß, kann ich empfehlen. Flugforensik, mich hat das gefesselt, auch wenn das Thema immer ein etwas traurigeres ist, weil leider ja natürlich bei einem, ich sag mal, bei einem Flugzeugunfall meistens Menschen zu Schaden kommen oder sterben. Aber, und das finde ich sehr interessant, es wird halt alles immer sehr minutiös aufgearbeitet, damit das nicht wieder passieren kann. Man muss ja wirklich sagen, es passiert halt einfach sehr, 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 sehr wenig, wenn man bedenkt, wie viele Flugzeuge so in der Luft sind, ne? Und es ist ja nun mal was anderes, als vom Standstreifen anzuhalten, als irgendwie aus der Luft zu fallen. Also von daher voll cool, macht Spaß, vielleicht ist das für euch, ist halt mal was anderes. Und ich kann das nur empfehlen, ist sehr gut gemacht. Und jetzt spielen wir, finde ich, nochmal eine
Quartett Roulette.
Eine Runde Quartett Roulette.
Schon wieder?
Schon wieder.
Ach, das schon wieder und trotzdem.
Nee, das reicht nicht. Wenn man, guck mal, wir nehmen deutsche Autos, dann ersparen wir uns auch. Das ist übrigens ein Wahnsinnsquartett. Also nochmal ganz vielen Dank an Jan.
Ein International Scout drin.
Guck mal hinten drauf. Schön Barockfelge. Ja. Vorne drauf ist die Studie damals, die schon ein bisschen Ähnlichkeit mit dem M1 hat. Aber
der BMW Turbo ist das.
Der BMW Turbo, ganz genau.
Wo man immer denkt, hat einen riesen Motor, ist aber nur ein 2 Liter Vierzylinder drin.
Ja, aber dafür Turbo, ne?
Ja.
So. Dann wollen wir mal. Schade, by the way, dass auf diesen Quartetts nie draufsteht, von wann die genau sind. Dieses hier ist tatsächlich, da muss man ganz vorsichtig sein, das ist ja neuwertig.
Spitzentrumpf.
Man, zieh ab. So, Jens hat Pokerface, ich warte auf meinen Tipp.
Wir kotzen, wenn ich das hier sehe, was hier für eine Scheiße steht. Das stimmt dir wieder nichts.
Sei gnädig. Sei gnädig mit Schmidt Spiele. Das ist sogar noch der originale Kasten. Boah, muss ich darauf aufpassen hier. So, hast du mir schon einen Tipp gegeben? Oder nee. Ist das dir schon der Tipp, dass du kotzen musst? Also, wenn die Werte, die da drauf sind, nicht stimmen. Ja, okay, komm. Also, hau mal einen raus.
Mit der Leistung kam die Breite.
Es ist also ein Auto, was es mit weniger Leistung... Achtung, es ist ein Auto, was mit weniger Leistung gab, was nicht so breit war. Richtig? Ja. Mhm. Okay. Ist es ein Opel?
Nein.
Ist es ein Ford?
Nein.
Mist, ich hätte jetzt gedacht, so diese ganzen Rallye-Modelle. Mist. Mit der... ein Audi?
Nein.
Ah, ein BMW?
Nein.
Alter, ist ein Mercedes?
Nein.
Ein Porsche?
Ja.
Ah, da hätte man natürlich. Ach so, klar, es ist ein 911 Turbo.
Ja, natürlich.
Ja, klar. Logisch, klar. Das ist total naheliegend, ne? Ja. Und die Werte sind falsch. Ja,
hier steht 280 PS, habe ich nie gehört, die Leistungsangabe. Höchstgeschwindigkeit 250 stimmt auch nicht.
Nee, der war ja schneller.
Beschleunigung 6 Sekunden stimmt auch nicht.
Ist doch ein 39 Turbo, oder nicht?
Das ist ein früher 39 Turbo. Die Frage ist, von wann ist das Quartett?
Ja.
Dann hat er 260 PS oder 300 PS halt, ne? Aber 280 PS hat er sicher nicht gehabt. Mhm. Ja, also es ist so.
Aber es hat gereicht, ihn zum Spitzentrumpf zu machen.
Natürlich.
Ja, scheiße, mit der Leistung kommt die Breite. Das wäre eigentlich total naheliegend gewesen, ja. Ne? Also,
ja, und ich habe alle ich so, durch. Ja, und du siehst so, hä, was ist mit dem denn los?
Nee, ich habe gerade alle durch. Ich hatte so gedacht, so an so einen Ford RS oder so. Also, ja. Ich war ganz anderer.
Ja, aber ein Ford RS 2000 ist nicht breiter.
Nee, das hat man zwar im Kopf, aber die Verbreitung haben die nicht gehabt am Werk.
Keiner von denen hat Verbreitung gehabt.
Stimmt. Ach, warte, ich nehme mal lieber was von vorne, nicht, dass ich die gleiche Gruppe nehme, dann wäre es nämlich auch ein Porsche.
Ah!
Die Karten sind wirklich so neu, die kann man kaum greifen.
Hm. Gib mich mal einen Tipp.
Als Cabrio war er kürzer.
Ein 107er Mercedes SL.
Scheiße, das war ein guter Tipp. Ja. Nee, ist keine 107er SL.
Das ist ein 350 SL.
Nee.
280 SL.
Nee.
450 SL.
Nein.
Nee.
Als Cabrio war er kürzer.
Ach so, dann ist es ein SLC. So, genau. Coupé, genau.
Das sind 450 SLC.
Ja. Sag ich mal. Ja. Oh ja. 217 PS hatte der? Ah, ja, stimmt. Das stimmt.
Ja, sogar. Das stimmt.
Aber der war aber schnell wie 215.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass das schneller gewesen ist als 9 Sekunden, aber ehrlich, nee, so die, mit der,
nee,
mit
9
der
Sekunden, alten
Automatik und so.
9 nee, Sekunden nee. War auch kein schlechter Wert
damals. Nein, nein, nein. Für ja auch ein, muss man ja sagen, für die Verhältnisse echt schweres Auto. Also Achtung, der hat 1630 Kilo gewogen als Coupé.
Ja.
Ja, das ist schon schwer.
Das Ding ist ja auch groß, ist echt lang. Das ist ein richtiger Viersitzer. Das Lustige ist ja, dass Heck und Front komplett identisch sind. Und deshalb ja auch alle Ersatzteile, wie Stoßstangen zum Beispiel, passen. Also viele denken immer, das wäre ein anderes Auto, ist es gar nicht. Die ganze also wenn du zum Beispiel ein US-Modell umbaust, kannst du auch die Stoßstangen vom SLC nehmen, weil die gleich sind.
Ja. SL. Ja, ja.
Ja. Hat mir immer gefallen, wegen dieser Jalousie in der Seitenscheibe. Also dieser optische Trick, den kürzer
wo leider zu mit der Zeit gerne mal die Farbe abblättert.
Ja. Aber das ist halt ich finde, das fand ich mal mega, das Detail in dem Auto.
Finde ich auch. Ich hatte ja mal einen, 280. Ja, weiß nicht. Also ich fand den vom Fahrgefühl her, dadurch, dass er, ich fand den so richtig cool nicht.
Sportlich ist es nicht.
Nee, sportlich ist es nicht. Und,
wobei der, wobei
man muss eins sagen, sorry Jens, sorry. Es ist auch eins dieser Autos, die ganz selten nur im Spitzenzustand sind. Die meisten sind einfach nur schlecht.
Nee, die meisten sind schlecht und die meisten sind auch 300.000 Kilometer gelaufen.
Ja, mindestens. Und,
ja, das ist total krass.
Die haben gerostet, die Dinger.
Der SL ist ja oft ein Liebhaberfahrzeug gewesen für schönes Wetter.
Ja.
Ein SLC hat man sich gekauft für Strecke.
Ja, ja, ja.
Immer
ja.
Hau drauf, gib
ja,
Gas.
Ja, ja, ja.
Auch gerne mal Schausteller mit Hängerkupplung, Wohnwagen hinten dran.
Und so war das nämlich auch, als wir unseren gekauft haben. Die haben Ende der 90er nichts gekostet.
Nee, 3.000.
Nichts. Genau, genau, genau. Genau so, 3.000, 3 Mülle. Wollte kein Mensch haben, nee, die Dinger. Nee, standen überall, keiner wollte so ein Ding. War auch egal, ob das ein 450, 380, 280. Das
war nee, was schon immer besonders war, waren 450, 50.
Das ist klar.
Oder ein 500 SLC,
was richtig, noch viel geiler ist. Einer der letzten, ist. Ja, noch geiler.
Also Stückzahl ist ja gleich mit ungefähr 15 Stück, glaube ich. Aber schon Vierganggautomat, ne?
Genau.
Also war ja Update auf die letzte, auf die 126er Technik sozusagen, ne?
Genau.
Motor und Getriebe.
Genau.
Ganz genau. Geiles Auto. 500 SLC habe ich hier zuletzt verkauft, einen in grün Metallic Leder Cognac.
Ja, den, ich weiß gar nicht, warum ich daran erinnere. Also den habe ich auf jeden Fall, entweder habe ich ihn selber gesehen, aber ich meine, das war vor der Zeit. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war vor 2020, sorry.
Ja, aber war hier in der Garage schon.
Ja. Aber ich habe ihn wahrscheinlich auf Bildern gesehen, weil das ist auch so ein Auto, der 500er ist auch total selten. Also das ist tatsächlich, die tauchen halt nicht auf. Also sowohl die 450 5.0 nicht und auch die 500, die gingen auch, glaube ich, gingen die meisten davon nicht sowieso in die USA?
Nee, glaube ich nicht. Gab's da gar nicht.
Bist du sicher?
Ja, die gab es nicht als US-Modell, habe ich noch nie gehört. Ich bin mir ganz sicher.
Ich frage mich, wo die geblieben sind.
Ich finde übrigens ein 450 SLC 5.0 fand ich immer scheiße cool, wenn die zweifarbig waren.
Ja, Silber und unten grau.
Dunkelgrau.
Ne? Ja. Genau. Ja.
Und der 500er war immer einfarbig hinterher.
Der 500er war auch unauffällig. Also der war, eigentlich war der 500er ist eine coole Variante, finde ich. Der 450 5.0 war ja schon so ein bisschen
marktschreierisch.
Marktschreierischer.
Ja.
Ja. Ja, apropos marktschreierisch.
Da fällt mir immer, weißt du, da mit der Zweifarbigkeit, ich muss mal dran denken, es gab mal eine Automotorensport, da war ein Silber, also ein zweifarbiger ein SL drauf, den Felix Wankel umgebaut
ich
hatte
weiß.
Mit einem Wankelmotor
ja.
Und der hatte einen orangenen Frontspoiler.
Stimmt.
Das fand ich immer cool.
Stimmt.
Und ich habe immer gedacht, man müsste bei so einem SLC beigehen und diese Gummilippe unten, der hat ja die Gummilippe,
orange
machen.
Ah, dieses, klingt ein bisschen nach Frevel.
Wie aber dieses gut. Wankelauto.
Ja.
Ja, ja. Gut. Ach Mensch, was man alles im Kopf hat.
Dann wankeln wir jetzt durch den Schnee nach Hause.
Hier ist ja schon alles abgesalzen wieder. Also ich fahre auch mit dem Fiat Riva heute, der war eh dreckig. Und der ist auch komplett konserviert, wohlgemerkt. Habe ich nachträglich konservieren lassen. Habe ich es mal erzählt? Der ist ja bei mir immer so, die Autos müssen ja alle konserviert werden, das kann ja nicht anders. Ich fahre durch das Salzwasser mit dem Fiat Riva nach Hause.
Ja, ja, und ich mit meiner zerkratzten E-Klasse. Weil ich habe auch, tatsächlich, ich hatte eine kurz überlegt, so gebe ich ihn jetzt ab und lasse ihn lackieren und fahre ihn dann weiter und stelle ihn dann wieder hin und will wieder zerkratzt. Nee, das mache ich nicht. Ich fahre jetzt mit dem Kratzer und am Ende, wenn ich ihn wieder abgebe, dann wird er lackiert und dann.
Ja. Ich könnte es nicht, ich könnte es noch nicht rumfahren.
Ich hasse das. Also mir geht es genauso, nur ich habe keinen Bock, dass das wieder passiert. Das wäre ja total blöd.
Warum soll das wieder passieren? Stell es mal anders hin.
Ja,
I don't know. Haben wir darüber gesprochen, woran das liegt.
Ja,
wahrscheinlich. Liegt nicht an dir.
Tja. Ja, so ist das Leben. Also wir hoffen das Beste, wünschen euch das Beste und ihr könnt morgen wieder einschalten.
Ich wollte gerade sagen, schönen ersten Advent, aber wenn ihr das hört, ist ja gerade zu Ende.
So ist es auch.
Habt ihr gerade den ersten Butterstollen weggeschmatzt.
Genau. Und das Orangeat und Zitronat.
Ah, übrigens, kleiner Tipp von mir, wenn ihr in Hamburg lebt und ihr wollt wirklich einen richtig, richtig, richtig guten Christstollen essen, ja, dann geht ihr in die Osterstraße zum Bäcker. Ich fällt mir der Name nicht ein. Er ist nun mal der Öko-Bäcker unten an der Ecke.
Orangeat.
Nee, oh ey, der Stollen von dem. Oh. Da fahre ich jetzt hier und hol mir einen. Tschüss.
Nochmal, ist der mit Orangeat und Zitronat?
Natürlich nicht.
Ist er nicht?
Nein, was hat er für Zollert?
Ist ja meistens so in den Dingern. Ich mag das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat. Wer hat das erfunden? Allein der Name ist schon der Riesenabturner. Orangeat und Zitronat.
Ja. Ach so, der heißt Bäcker Eichel.
Siehst du, also geht doch.
Ich fahre jetzt zur Eichel und mit Stollen, tschüss. Ach so, übrigens, der hat ja mehrere, der hat ja auch vegane Stollen und so weiter, ist ein Bio-Bäcker. Ich kaufe immer den normalen Weizenstollen mit Marzipanfüllung. Er hat vier verschiedene, den musst du dir kaufen.
Genau. Tschüss. Und, ja, genau. Und,
Nee, komm, ist gut, wir haben genug Tipps für heute.
Meinst du?
Ja.
Trotzdem nochmal ein Aufruf. Also ich kriege das ja oft mit und freue mich dann immer total, wenn mich jemand anschreibt. Falls es tatsächlich irgendwas gibt, was ihr wegschmeißen wollt, was Automobilia angeht, also so wie hier die Bedienungsanleitung oder Prospekt oder ähnliches.
Ja,
tut mir einen Gefallen. Also,
genau, schickt mir schon mal eine Bordmappe vom Ferrari 400.
Warte ab, die wird kommen.
Ich freue mich.
Alles klar. Also, macht's gut und vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.